HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Also der wichtigste kirchliche Feiertag ist der Maifeiertag.
Ich kenne nur Tag der Arbeit, 1. Mai. Ansonsten fällt mir gerade nichts ein, was das sein könnte.
Ich würde mal schätzen, dass dieser wichtige kirchliche Feiertag im Mai der Buß- und Bettag ist.
Palmsonntag, denke ich. Das ist der Palmsonntag.
Gäbe es eine Hitliste für den Bedeutungsverlust kirchlicher Feiertage, Himmelfahrt stünde ganz oben. Palmsonntag heißt der letzte Sonntag vor Ostern und erinnert an den mit Palmblättern triumphal zelebrierten Einzug Jesu nach Jerusalem. Der Buß- und Bettag war ein arbeitsfreier Mittwoch im November, der 1994 zugunsten der Pflegeversicherung abgeschafft wurde. Der 1. Mai ist ein Relikt der Arbeiterbewegung des frühen 20. Jahrhunderts, an dem sich im ehemaligen Ostblock die sozialistischen Herrscher und hierzulande die Gewerkschaften als Anwälte der Arbeiter präsentierten. Aber Christi Himmelfahrt? Jener arbeitsfreie Donnerstag im Mai, den unsere stets klammen Regierungen wohl nur deshalb noch nicht gestrichen haben, weil er als frühsommerliche Gelegenheit für Ausflugsfahrten satte Steuereinnahmen aus Touristik und Gastronomie bringt? Präziser, weil er als Vatertag hohe Einnahmen aus Alkohol- und Tabaksteuer garantiert?
Die Praxis des Himmelfahrtstages stellt sich für mich so dar, dass man den Eindruck hat, es ist der Antifeiertag schlechthin, in dem unsere Gesellschaft eines ihrer größten Probleme auch noch Jahr für Jahr zelebriert.
Professor Wilfried Herle hält die Verantwortungsverweigerung und den Erziehungsverzicht mancher Väter, die Orientierungslosigkeit und den Vorbildverlust vieler Kinder für eins der größten Probleme unserer Gesellschaft.
Ich wittere hier mehr, als dass ich sagen kann, ich sehe schon, Zusammenhänge zwischen dem, was unsere zentrale Glaubensüberlieferung ist und was an dieser wichtigen Stelle Jahr für Jahr in Gestalt eines Vatertags so erbärmlich vorgeführt wird, dass Väter sich dadurch als Väter erweisen, dass sie Alkohol konsumieren können, um die Probleme des Lebens vermutlich zu vergessen, um im Alkoholrausch dann auch gewalttätiger, noch gewalttätiger zu werden, als sie es vorher sind. Damit ihren Kindern ein Erbe mitgeben, mit dem die offensichtlich schon in den Schulen scheitern. Und jetzt überlegen Sie mal, wenn es uns gelänge, eine Form von Himmelfahrtsgestaltung zu gewinnen, die darauf reagiert. Wenn dieser Weg dieses Sohnes zum Vater in irgendeiner Form modellhaft oder auch nur anregend werden könnte, um unser gesellschaftliches Verhältnis von Vätern und Söhnen, Eltern und Kindern neu zu bedenken und neu zu ordnen.
Himmelfahrtsgestaltung? Ein Blick in die Veranstaltungskalender der evangelischen und katholischen Kirchenzeitungen zeigt, es gibt Ausflüge, lokalgeschichtliche Exkursionen, ein paar Vorträge, ja, aber kaum Gottesdienste. Keine Liturgie, die den Aussagegehalt, die theologische Bedeutung oder gar eine spirituelle Wirkung der Himmelfahrt Christi thematisieren würden. Was bedeutet dieser in der alten byzantinischen Kirche ehemals triumphal zelebrierte Feiertag eigentlich? Mit dem Weg des Sohnes Gottes zu seinem Vater ist er noch lange nicht hinreichend beschrieben, wie Wilfried Herle zeigen wird.
Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und Samarien und Judäa und bis ans Ende der Erde. Und als er dies gesprochen hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, so dass er ihren Blicken entschwand. Und als sie zum Himmel aufschauten, während er dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die sagten: Was steht ihr da und blickt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel emporgehoben worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt in den Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berge, der Ölberg heißt.
So steht's im ersten Kapitel der Apostelgeschichte, einem Buch im Neuen Testament, das das Ende der Zeit Jesu und den Beginn der Zeit der Kirche markiert. Es beschreibt Ereignisse und Entwicklungen unter den Zeitzeugen des Jesus von Nazareth bis hin zur Bildung institutioneller Gemeinden mit begründeten Traditionen in der dritten und vierten Christengeneration. Professor Wilfried Herle versteht die Himmelfahrt Christi zunächst als einen tatsächlichen Abschied Jesu von seinen Anhängern. Der bisher sichtbar anwesende Jesus von Nazareth, den Gott als seinen autorisierten Gesandten, als Messias bestätigt hat, durch die Auferweckung von den Toten, der stirbt nicht 40 Tage nach Ostern ein zweites Mal, aber er verabschiedet sich. Er entzieht sich den natürlichen Augen, ist nicht mehr sinnenfällig erfahrbar, tritt aus Raum und Zeit heraus. Zwischen der Auferstehung an Ostern und dem Empfang des Heiligen Geistes an Pfingsten verlangt Christus von seinen Jüngern, dass sie loslassen lernen.
Das ist eine anthropologische Erfahrung, die wir in vielen entscheidenden Zusammenhängen machen können, dass dann, wenn wir eine Stufe des Erkennens und der Erfahrung festhalten wollen, nach dem Goethe-Faust-Motto »Verweile doch, du bist so schön«, wir uns selber verschließen und unfähig machen, auf eine neue Stufe zu treten. Und da muss man erstmal den Mut gewinnen, durch diese Leere hindurchzugehen. Und ich glaube, mit diesem Motivgeflecht hat die Himmelfahrtsgeschichte zu tun.
Solch ein Loslassen religiöser und menschlicher Gewissheiten und Gewohnheiten sei psychologisch notwendig, meint der Heidelberger Theologe und nennt Himmelfahrt den Beginn einer leeren Zone für die Jünger des Jesus von Nazareth.
Wenn ich von Pause spreche oder von Unterbrechung, ich habe auch schon den Begriff leere Zone verwendet, nehme ich etwas auf, was vor gut 100 Jahren der niederländische Soziologe Van Gennep formuliert hat. Er hat Übergangsrituale untersucht in vielen Kulturen und festgestellt, dass sie alle nur gelingen können, wenn zwischen dem Abschied vom Alten und dem Beginn des Neuen eine leere Zone ausgehalten und durchschritten wird. Und in dieser leeren Zone kommt zum Ausdruck, dass wir für das Neue uns nur öffnen können, wenn wir nicht nahtlos vom Alten zu irgendetwas Neuem übergehen. Und ich glaube, dass zum Beispiel bei Ehescheidungen und Wiederverheiratungen sehr viel Schaden dadurch passiert, dass diese leere Zone, dieser Abschied übersprungen wird. Aber dass die Fähigkeit, diese Leere auszuhalten, in unserer Gesellschaft extrem unterentwickelt ist.
Man kann die Zeit, die mit der Himmelfahrt Jesu Christi angebrochen ist, die Zeit des Wortes nennen, vielleicht auch die Zeit der Verlassenheit und in gewisser Hinsicht die Zeit der Einsamkeit der Kirche auf Erden.
So umschrieb der Basler evangelische Theologe Karl Barth in seinem epochemachenden Monumentalwerk Kirchliche Dogmatik das, was Wilfried Herle leere Zone nennt. Liest man den biblischen Himmelfahrtsbericht in der knappen Version des Lukas-Evangeliums, klingt der Abschied allerdings schon tröstlicher.
Er führte sie hinaus bis in die Nähe von Bethanien, erhob seine Hände und segnete sie. Und es begab sich, während er sie segnete, entschwand er ihnen und wurde in den Himmel emporgehoben.
In einer der Fassungen der Himmelfahrtsgeschichte wird sehr stark darauf abgehoben, dass der Abschied Jesu ein segnender Abschied ist. Und Søren Kierkegaard, der dänische Schriftsteller, Religionsphilosoph, große Geist, hat diese Geschichte ausgelegt und hat gesagt, man kann daran verstehen, was ein wesentlicher Aspekt von Himmelfahrt ist und zugleich kann man verstehen, was Segen ist. Und er sagt, dieser Aspekt von Himmelfahrt besteht darin, dass Christus seine Jünger zurücklässt, mit der Kraft, mit der Zustimmung und mit dem Auftrag, sein Werk fortzusetzen. Und zugleich kann man von daher verstehen, was Segen eigentlich ist. Es sei nämlich die Einwilligung Gottes in das, was wir tun.
Ein Abschied mit Absegnung und Aussendung. Nun gut, aber wohin ist der Auferstandene gefahren? Die banale Aussage »in den Himmel« beantwortet unsere heutigen Fragen nicht mehr. Die etwas abstraktere Vorstellung, er ist herausgetreten aus Raum und Zeit in eine nicht-materielle, jenseitige Dimension, dieser Ausdruck tut das schon eher. Für die Autoren der Jesusberichte und ihre ersten frühchristlichen Leser waren aber nicht ein räumlich oder unräumlich gedachter Himmel, sondern die Wahrheits- und die Machtfrage wichtig. Jesus ist bestätigt und ermächtigt worden. Gott hat ihm Recht gegeben und ihn mit allen Vollmachten ausgestattet. Christus Kyrios, nur er ist Herr.
Und falsche Zeugen, die das Volk aufreizten, traten auf Stephanus zu, rissen ihn mit sich fort und führten ihn vor den Hohen Rat. Und alle, die zu Gericht über ihn saßen, blickten Stephanus an und sahen sein Gesicht, verklärt wie das Gesicht eines Engels. Er jedoch, erfüllt mit dem Heiligen Geist, blickte zum Himmel auf und sprach: »Siehe, ich sehe den Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes.« Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu, stürmten auf Stephanus los, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn zu Tode.
Der erste Märtyrer der Christenheit, so sagt es das Kapitel 7 der Apostelgeschichte, stirbt mit der Vision vor Augen, Jesus von Nazareth befinde sich in der jenseitigen Welt an der Seite Gottes. An der rechten Seite, das verstanden die zeitgenössischen jüdischen Hörer sofort, da wo die Gerechten sitzen, die Gottwohlgefälligen, die, die im Leben alles richtig machten. Millionen Christen bekennen an jedem Sonntag in ihrem Credo, Jesus sei aufgefahren gen Himmel und sitzend zur Rechten Gottes. Die wenigsten dürften dabei wissen, wie Martin Luther dieses »sitzend zur Rechten Gottes« interpretierte.
Es geht nicht also zu, wie du auf eine Leiter am Haus steigest, sondern es ist so, dass er über allen Kreaturen und außer allen Kreaturen sei. Da er auf Erden war, war er uns fern. Jetzt aber ist er uns nah. Die Schrift nämlich lehret uns, dass Gottes rechte Hand nicht sei ein besonderer Ort, wie ein Leib oder ein goldener Stuhl das wäre, sondern Gottes Macht, seine allmächtige Gewalt, welche zugleich nirgends sein kann und doch an allen Orten zugleich sein muss.
Ganz entscheidend verbindet sich mit dem Himmelfahrtstag und dem Himmelfahrtsbegriff die Vorstellung von der Erhöhung Jesu Christi zur Rechten Gottes. Das kann man wieder lächerlich machen als räumliche Vorstellung, dann hat man eine Chance des Verstehens vertan. Die kühne Aussage, dass dieser Mensch mit seiner Botschaft, mit seinem Geschick im Durchgang durch den Tod nun der ist, durch den wir Gott authentisch interpretiert bekommen oder im Rückblick sagen, er hat uns gezeigt, wie Gott ist. Schöne Formulierung bei Luther, ein Spiegel des väterlichen Herzens Gottes, außerdem du nichts siehst als einen zornigen Richter. Wenn du Gott sehen willst, dann schau dorthin.
Professor Wilfried Herle legt Wert auf die Feststellung, dass dieses Verständnis einer Autorisation Jesu als Gottesoffenbarer zwischen Lutheranern und Katholiken nicht strittig ist. Was die Himmelfahrt, das Heraustreten Jesu aus Raum und Zeit, für uns bedeutet, das war nicht strittig zwischen Protestanten und Katholiken, sondern zwischen Lutheranern und Reformierten, zwischen Martin Luther auf der einen und den Schweizer Reformatoren Huldrych Zwingli und Johannes Calvin auf der anderen Seite. Calvin vertrat folgende Auffassung.
Der Leib Christi ist seit der Himmelfahrt vom Himmel umschlossen bis zu seiner Wiederkunft. Und es verbietet sich, ihn wieder unter die vergänglichen Elemente herabzuziehen oder sich einzubilden, Christus sei überall gegenwärtig. Nicht in leiblicher, sondern in geistlicher Gegenwart ist Christus bei den Seinen und kann uns so auf nützlichere Weise gegenwärtig sein als während seines Erdenlebens, wo er auf die niedrige Wohnung des Leibes beschränkt war.
Johannes Calvin bestritt damit im Jahre 1559 die für Katholiken und Lutheraner wichtige Realpräsenz Christi im Abendmahl. Hat die Deutung der Himmelfahrt also etwas mit unserem heutigen Verständnis von Abendmahl, von Eucharistie zu tun?
Die Himmelfahrt hat sogar sehr viel mit dem Abendmahlsverständnis zu tun. Und an der Stelle merkt man nochmal, welche verheerenden Folgen die Bilder um Himmelfahrt und von Himmelfahrt haben können, wenn man sie nicht als Bilder nimmt, sondern als wörtliche Mitteilungen. Und so argumentiert Zwingli etwa und sagt, wie kann denn, wenn Christus zum Vater aufgefahren ist, er gleichzeitig auf dem Altar gegenwärtig sein? Und Luther ist fassungslos und sagt, du stellst dir das offensichtlich völlig irdisch-räumlich vor, so wie man einen Strohsack hat, der ist voller Stroh und dann steht noch ein bisschen was oben raus und das ist dann der Himmel und was oben ist, kann nicht unten sein. Also hier haben wir ein solches Beispiel für die Schwierigkeiten, die entstehen, wenn die bildhaften Aussagen von Himmelfahrt auch insofern wörtlich genommen werden, als man sagt, ja wie denn nun?
Und als sich Maria Magdalena umdrehte, sah sie Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. »Frau, warum weinst du?« fragte er sie. Maria hielt ihn für den Friedhofsgärtner und sagte zu ihm, »Sie haben meinen Herrn weggenommen. Wenn du ihn fortgetragen hast, dann sag mir, wohin du ihn legtest, damit ich hingehe und den Leichnam hole.« Jesus antwortete, »Maria.« Sie fuhr herum und rief auf Hebräisch, »Meister!« Jesus sprach zu ihr, »Rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren.«
Dieser menschlich sicher berührendste Text von der Auferstehung Jesu aus dem 20. Kapitel des Johannesevangeliums verschärft die Frage nochmal, wie nah, wie präsent und leiblich gegenwärtig man sich den Auferstandenen vorstellen müsse. Soll das sprichwörtlich gewordene Noli me tangere, rühr mich nicht an, etwa heißen, vor seiner Himmelfahrt können sterbliche Menschen wie Maria Magdalena ihn nicht berühren, nach seiner Himmelfahrt aber doch? Eben in Brot und Wein des Abendmahls? Professor Herle dazu.
Ich finde eine ganz interessante Stelle, die es im Johannesevangelium gibt, als Maria Magdalena rafft, wem sie da begegnet, dass es nicht der Gärtner ist, sondern der Auferstandene, und sie ihn festhalten will, sie zurückgewiesen wird. Rühre mich nicht an, noli me tangere, denn ich bin noch nicht aufgefahren, heißt da als Begründung. Das heißt, offensichtlich geschieht nach dem Tod, nach der Auferstehung mit Jesus Christus, mit dem Auferstandenen, ein Verwandlungsprozess, so wie auch mit den Jüngerinnen und Jüngern.
Nanu, ein Weihnachtslied im Zusammenhang der Himmelfahrt Jesu? Auf die Frage, welcher Art denn dieser Verwandlungsprozess des auferstandenen Jesus Christus gewesen sei, wovon er sich also zu wem verwandelt habe, gab und gibt es in der Kirchengeschichte eine einfache, aber irreführende Erklärung. Himmelfahrt sei das Gegenstück zu Weihnachten. So wie Christus im Stall von Bethlehem seine himmlische Göttlichkeit aus- und seine irdische Menschlichkeit angezogen habe, lege er nun bei der Himmelfahrt sein Menschsein wieder ab und kehre in die Göttlichkeit zurück. War Christus also, salopp gesagt, nur zum Scheinmensch und nur zu einer Stippvisite auf Erden?
Im Gegenteil, Himmelfahrt ist das Mitbringen der Menschlichkeit in die Gottheit hinein. Auf die Frage, ob Christus bei der Himmelfahrt den menschlichen Mantel auszieht, würde ich noch mal gern mit einem wunderschönen Spruch von Luther antworten, den hat er zu Zwingli gesagt. Und der heißt, nein, Geselle, wo du mir die Gottheit hinsetzt, da musst du mir auch die Menschheit hinsetzen. Und gegen die Vorstellung von Zwingli, dass er das Endliche sowieso nie ganz das Unendliche aufnehmen könne, schärft Luther nun mit diesem Satz ein, wenn man verstanden hat, was im Leben, Sterben und Auferstehen Jesu Christi geschehen ist, dann kann man von Gott nicht mehr reden, unabhängig von dem Menschsein Jesu Christi. Das ist natürlich ein unglaublich kühnes Denken und Reden von Gott. Dass man von Gott nicht mehr anders denken kann, als so, wie er in Jesus Christus Mensch geworden ist.
Einer der bedeutendsten evangelischen Dogmatiker des 20. Jahrhunderts, Karl Barth, drückte das kurz und knapp so aus.
Es ging in der Menschwerdung und in der Kreuzigung um die Erniedrigung Gottes. Es geht in der Auferstehung und der Himmelfahrt um die Erhöhung des Menschen. Unser Fleisch, unser menschliches Wesen ist in ihm zu Gott erhoben. Wir mit ihm droben, wir mit ihm bei Gott.
Der mittelalterliche katholische Kirchenlehrer Thomas von Aquin hatte es noch griffiger formuliert.
Seine Bestimmung ist auch unsere Bestimmung. Wo das Haupt vorangeht, folgen die Glieder nach.
Unsere eigene Auferstehungshoffnung hat das die größte Konsequenz, die ich in einem der Gesangbuchlieder wunderbar ausgedrückt finde, in dem dargestellt wird, dass Christus durch Tod und Auferstehung als Erster hindurchgegangen ist und dass er dabei uns an der Hand hält und mitnimmt und durchzieht und dass das unsere Hoffnung und Gewissheit ist. Und dieser Gedanke, er ist der Erstling, aber nicht der Einzige, der ein Privileg hat, sondern der, der vorangegangen ist, der uns festhält, oder so heißt es dann auch in dem Lied, dass meine in ihn gelegte Hand mit ihm fest verbunden ist. Also dieses Beide, worauf es ankäme, dass im Sterben ein Mensch merkt, ich kann die Hand Christi fassen, sie wird mich durchziehen durch diesen Tod in ein Leben, das schlechthin nicht mehr begrenzt ist.
Professor Wilfried Herle sieht in dieser Verbundenheit des glaubenden Menschen mit dem auferstandenen und erhöhten Christus die eigentliche Konkretion, den Alltagsbezug der Himmelfahrt Christi. Dieser Realbezug zu unserer Lebenswirklichkeit sei der entscheidende Unterschied zu den Himmelfahrtsparallelen in der griechischen Mythologie, im Judentum und im Islam. Bei Plato und Plutarch können Helden zu Göttern werden und mutige Magier in die Sonne eindringen. Im zweiten Buch der Könige des Alten Testaments heißt es von Elia, er sei keines natürlichen Todes gestorben, sondern in einem feurigen Wagen gen Himmel gefahren. In Sure 17,1 des Koran erzählt man von Mohammed, er sei nach Jerusalem versetzt worden und habe von dort auf einem Flügelross Himmel und Hölle erkundet. Solche Jenseitsreisen oder tranceartigen Traumvisionen bleiben aber immer im Erlebnishorizont des Visionärs oder des Schamanen verhaftet, haben nie den Anspruch der Stellvertretung für alle oder münden gar in einer Beauftragung, einer Sendung für die Gläubigen.
Himmelfahrt und Pfingsten wird deutlich, die christliche Gemeinde ist nun nicht nur mit dem Heil Gottes begabt und geschenkt, sondern damit zugleich hat sie einen Auftrag, wie jemand, der etwas Fabelhaftes neu entdeckt hat und sagt, das ist es überhaupt, das kann ich doch gar nicht für mich behalten, das muss ich weiter erzählen, davon müssen viele Menschen erfahren, dass Gott so ist, wie er uns in Jesus Christus begegnet ist. Und erst wenn dieser Gedanke der Sendung mit dazukommt, ist auch die Bedeutung von Himmelfahrt für die christliche Gemeinde noch ein bisschen vollständiger erfasst.
Beauftragung zur Mission. Das verbindliche Versprechen der Auferstehung nach dem Tod für die mit Christus Verbundenen. Radikale Vermenschlichung des Gottesbildes. Realpräsenz Christi in Brot und Wein des Abendmahls. Segnung und Begabung der Christen mit dem Heiligen Geist. Seelisch gesunder Abschied und Abstand zwischen zwei Zeitphasen. Die Aussageinhalte, die Bedeutungen und Interpretationsmöglichkeiten der Himmelfahrt Christi mögen zahlreich und klug sein. Schwer vermittelbar sind sie alle. Weshalb nicht nur Professor Wilfried Herle, sondern wohl auch viele Pfarrerinnen und Pfarrer in ihren heute leeren Kirchen bedauern, dass dieser kirchliche Feiertag im Mai nur ratlos gedeutet und als Vatertag eher bewusstlos gefeiert wird.
Jesus Christus ist gen Himmel gefahren. Hat was mit dem Papst zu tun?
Den Vatertag gibt's aber. Das müsste vor Pfingsten sein, gell? Oder ist es nach Pfingsten?
Also entweder ist es Pfingsten, Fronleichnam oder Himmelfahrt.
Also im August weiß ich im Katholischen, den 15. Maria Himmelfahrt, ist es Fronleichnam.